Gedanken.
Je mehr man ins Dunkle taucht, umso mehr beginnt das Wissen um das Licht zu wirken. Die Wiener Psychotherapeutin Christel Lieben.
Es war mir ein Leben lang wichtig und ich habe alles dazu getan, was in meinen Möglichkeiten war, dass die Gegensätze zueinander finden und ein Ganzes werden.
Das Aufwachsen in einer liebevollen Umgebung legt den Grundstein für Christel Liebens tiefes Vertrauen ins Leben. Geboren 1936, beginnt die gebürtige Wienerin ihre berufliche Karriere im Konzertmanagement. Musik, betont sie, ist bis heute mein Lebenselixier, von Franz Schubert bis Count Basie. Mit 27 Jahren tritt die Mutter einer Tochter die Lehre als Goldschmiedin an und eröffnet anschließend eine eigene Werkstatt. Im Kontakt mit ihren Kundinnen und Kunden erfährt sie auch immer wieder deren Lebensgeschichten. Und so beginnt der allmähliche Wechsel von der Künstlerin zur Psychotherapeutin. Ihre erste Ausbildung absolviert Christel Lieben nach der in den 1950er Jahren entwickelten Methode des katatymen Bilderlebens nach Hans-Karl Neuner. Eine Methode, die Tagträume beim Klienten anleitet, um unbewusste Bilder hervorzubringen und diese dann zu verarbeiten. Christel Lieben beschäftigt sich auch intensiv mit Stimmarbeit, unter anderem mit Osteophonie nach François Lusch und findet schließlich zur systemischen Strukturaufstellung nach Matthias Varga von Kibet und Insa Sparrer. Seit 1976 arbeitet Christel Lieben als systemische Therapeutin, Supervisorin und Coach in freier Praxis. Ein weiterer wesentlicher Baustein ist für Christel Lieben, sie feiert am 19. Juni ihren 90. Geburtstag die Zen-Meditation. Aus der Meditation schöpft sie Ideen und Inspiration.
Ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo die Eltern sich geliebt haben. Und mit meinem Bruder habe ich auch eine sehr liebevolle Beziehung gehabt. Das heißt, ich bin ganz selbstverständlich mit der Liebe aufgewachsen. Und dann bin ich ins Leben hinaus und von überall her kam mir diese Liebe entgegen. Und alles, was ich begonnen habe, hat sich in Liebe aufgelöst oder verwirklicht oder so. Und ich glaube, weil ich sozusagen die Liebe meiner Familie, die ich dort bekommen habe, in die Welt getragen habe, weil es war mir selbstverständlich, dass es sie gibt. Und das war also eine Grundhaltung, die sich lange Zeit, also mühelos durchgesetzt hat. Und dann hat es ein sehr einschneidendes Erlebnis gegeben. Ich habe zu viel gearbeitet und habe Herzrhythmusstörungen bekommen und es war mir elend. Und ich bin allein in der Nacht zu Hause gewesen und das Herz, der Brustkorb hat getobt. Ich war zu schwach aufzustehen und ich hätte auch nicht gewusst, was ich machen soll, wenn ich aufstehe. Und war wirklich ratlos und auch in Angst. Dann ist mir eingefallen zu sagen, ich habe mich mit meinem Bewusstsein in das tobende Herz hineingesetzt und habe gesagt, ja, du bist eine Stimme von mir und ich höre dich. Und da ist ein Wunder geschehen. Das Herz hat die Frequenz runtergefahren. Der Raum war voll Liebe und ich auch. Es war alles voll Liebe. Und das hat sich nie wieder geändert. Ich meine, in diesem Kontakt, in diesem selbstverständlichen Kontakt lebe ich. Und wenn ich nur um mich schaue, alles, was es gibt, was lebt, ist ein Wunder. Wir Menschen, die Blumen, die Bäume, die Tiere, das ist doch alles ein Wunder. Wer soll das machen, wenn nicht die Liebe? Und wir werden deppert, wenn wir uns nicht an diese Kraft anschließen, die heilt und trägt. Und auf diese Art und Weise gehe ich an der Hand der Liebe durchs Leben und fühle mich immer getragen, immer und immer im Kontakt mit dieser Liebe durch dieses eine Erlebnis. Wenn man nur schaut, in einer bestimmten Weise jemand anspricht und der reagiert drauf, dann hat die Liebe ja schon gewirkt. Also was soll ich machen? Ich kann nicht sagen, das ist irgendwas anderes, Gespenstisches. Nein, die Liebe ist konkret da. Und wenn immer ich sie anbiete, auch in Übungen meinen Klienten, es verwandelt und klärt und beruhigt. Dieses Ausschließen von etwas, was lebt und existiert, was meine Mutter gemacht hat in allen Ehren, aber sie hat das halt für sich gebraucht, weil sie war extrem katholisch und hat ganz streng zwischen Gut und Böse unterschieden. Und das Böse musste weit weg, was immer das war. Und dann hat mich eigentlich nur mehr das Böse interessiert. Warum muss das weit weg? Und zunehmend habe ich in mir und in anderen und in Situationen das Böse und aber auch seine Funktion beobachtet. Dass es eine kreative Kraft ist, sehr oft, und dadurch neue Wirklichkeiten entstehen. Also ich meine jetzt nicht Mordgeschichten oder so, aber im Verhalten oder im Denken ist das so. Und dann habe ich begonnen, in den ausgeschlossenen Bereichen zu arbeiten. Ich habe ein paar Jahre mit Heroinkranken gearbeitet und dann mit Gefangenen in Stein, mit Mördern in Stein. Und es war immer dasselbe. Mein Herz ist dort aufgegangen, wo das Böse sich gezeigt, in der Äußerung gezeigt hat. Und es wurde mir zunehmend eine unglaublich aufregende Reise, Erkenntnisreise, zu sehen, dass in der Tiefe des Bösen das Licht lebt und dass dieses Licht, weil es vom Bösen zugedeckt ist, eine unglaubliche Sehnsucht hat, gesehen zu werden und leben zu dürfen. Thank you. Das erste war in der Drogenszene. Da hat es einen jungen Mann gegeben, der mir geschickt wurde. Der hat gerade vorher seiner Freundin eine Überdosis gespritzt und dann hat er sie aus dem fahrenden Auto getreten. Und nach dieser Tat kam er dann bei mir an. Und ich habe mit ihm gearbeitet und plötzlich schaut er mich an, ganz still, mit großen Augen. Er hat so hellblaue Augen gehabt und Heroin macht ja punktartige Pupillen, also der ist mit stechendem Blick. Hat er mich angeschaut und hat gesagt, weißt du, ich habe so eine Sehnsucht nach dem Licht. Und das hat mich bis ins Mark getroffen. Wenn ein so dunkel lebender Mensch weiß, dass es das Licht gibt, dann ist es einfach überall anwesend. Und es geht nur darum, dem Licht die Hand hinzustrecken. Und es gibt vom Martin Buber einen Satz, das Böse ist der Thronsitz des Guten. Und diesen Satz finde ich großartig. Weil die Menschen, die andere umgebracht haben, sehr wohl wissen, dass sie im Dunkeln sind. Und ich habe in Amerika mit einem Vater gearbeitet, dessen Sohn von Gangkindern umgebracht worden ist. Und er hat dann einfach zu mir gesagt, weißt du, an jedem Ende der Flinte steht ein Opfer. Und das ist so. Die Täter sind Opfer. In dem Moment, wo sie die Tat getan haben, sind sie Opfer. Und dann habe ich mit einem von ihnen gearbeitet. Ich habe auch mit Aufstellungen gearbeitet. Also wir sind in so Gesprächszellen gegangen und ich habe mit Papiertaschentüchern, also Positionen aufgestellt und die haben ihre Hände drauf getan. Wenn das jetzt ein bisschen unverständlich ist, in der Aufstellungsarbeit muss man Kontakt bekommen zu den Inhalten, die man benennt und dann beginnt man diese Inhalte zu begreifen. Und er hat gesagt, ja, also er hat das Gefühl, er wird verfolgt. Und er war wirklich in Angst. Und ich habe gesagt, gut, dann stellen wir das auf. Und wir haben ihn und den Verfolger aufgestellt und dann noch irgendetwas. Und diese Menschen da in Stein waren unglaublich sensibel. Die haben nur die Hand auf das Papiertaschentuch gelegt und haben schon gewusst, was es ist. Also großartig. Und er ist in dem, wer ihn verfolgt, mit den Händen reingegangen und dann hat sich herausgestellt, dass er es ist, der sich verfolgt. Und das hat ihn unglaublich erschüttert, aber auch unglaublich befreit. Und wie er in die nächste Stunde gekommen ist, habe ich gesagt, und was haben Sie jetzt gemacht, nachdem Sie das erkannt haben? Und er hat das Papiertaschentuch, wo sein eigene Verfolgertum drinnen war, in die Hände, in offene Hände gelegt und hat es wie ein Heiligtum aus der Zelle getragen. Und dann habe ich gesagt, und was haben Sie jetzt damit gemacht? Und dann hat er gesagt, ich habe einen Altar gebaut und ich bete davor. Also so in dieser Weise. Und das ist so weitergegangen, da könnte ich x-mal irgendwas erzählen. Es muss so sein, dass je mehr man ins Dunkle taucht, umso mehr beginnt das Wissen um das Licht zu wirken. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Thank you.
es gibt vor jeder Arbeit ein Vorgespräch, wo das Thema beleuchtet wird und eine Form bekommt. Und dann beschließen wir, also der Klient und ich, welche Positionen dieser neuen Form und auch des Problemthemas benutzen wir jetzt. Das heißt, wir zerlegen, wir analysieren das Thema und teilen sie in einzelne Positionen, die entweder mit dem Weg heraus zu tun haben oder mit dem Problem zu tun haben und mit dem Hintergrund des Problems und so weiter. Und das wird repräsentiert in der Aufstellungsarbeit in Gruppen durch Gruppenteilnehmer. Die sprechen dann aus dem Bewusstsein dessen, der aufgestellt hat. Und das Ganze geht aus von eigentlich C.G. Jung, der sagt, wir haben ein gemeinsames Bewusstsein, kollektives Bewusstsein. Und in dem Moment, wo der Klient diese Positionen wählt und sie mit beiden Händen am Rücken an ihren Platz führt, das Platzbewusstsein ist in den Händen. Und in diesem Moment, wo das passiert, beginnt der Resonanzeffekt zwischen uns Menschen zu wirken und das Wissen des Klienten übertragt sich auf den Repräsentanten, weil wir kommen nicht leicht in unsere Tiefe, weil wir Blockaden haben, weil wir die Worte nicht haben oder wie auch immer. Und auf diese Weise beginnt unsere Tiefe mit uns zu sprechen, von einer Ebene, die wir nicht kennen, die wir nicht berühren würden, weil wir auf der sicheren Ebene der Oberfläche bleiben wollen, dann hört praktisch der Klient seine eigene Stimme, seine eigenen Themen ausgedrückt und auch die Gefühle dazu. Und das ist eine unfassbar gute Arbeit, weil man muss niemanden drängen, sag doch endlich, sondern über diese Methode sagt es in den anderen. Und dieser Mensch hört das dann, der Klient oder die Klientin hört das und erkennt sich selber. Und die Aufstellarbeit ist für mich eigentlich als Kommunikationsmittel das Beste, was es gibt. Und ich würde das der Politik auch wünschen. Niemand wertet und jeder steht zur Verfügung. Also jeder Einzelne oder jede Einzelne aus der Gruppe steht sofort auf, übernimmt die Rolle, leidet durch oder weint durch oder lacht durch und dann geht sie wieder. Jeder steht für jeden und niemand wertet. Und das sind alle so sicher dadurch. Sie können dann sagen, was sie wollen, auch aus ihren dunklen Seiten. Es ist ganz gleichgültig, es hat alles seinen Platz. Wenn ein System sehr komplex ist und sehr schwer beladen ist, dann stelle ich die Liebe hinein, als die Liebe, die eine kollektive Liebe, die alles trägt und die alles heilt. So erstaunlicherweise, wo auch immer ich das mache, in welchem Land, in welcher kulturellen Schicht, diese Liebe funktioniert überall. Das heißt, jeder Mensch weiß um diese Liebe und kann sie spontan sofort verkörpern. Und dann arbeite ich mit der Liebe in die Gegenüberstellung, wo große Probleme sind. Und dann beginnen diese Probleme zu schmelzen, ganz von selbst. Und Lösungen kommen zutage, die man sich nie getraut hätte zu überlegen. Aber sie sind da, sie kommen wahrhaftig herauf und dadurch können sie genommen werden. Das Böse in uns ist die andere Hälfte unseres Bewusstseins, kollektiv im Menschsein. Und wenn wir sagen, na, ich nicht, nur die anderen, dann sind wir wirklich falsch unterwegs. Wir sind es alle und wir tragen alle gemeinsam die Last des Dunklen. Ich habe zum Beispiel einen Klienten gehabt, der in einer sehr verantwortungsvollen Position war und ununterbrochen haben ihn dunkle Gestalten gehetzt, gejagt. Ich habe mit ihm autogenes Training gemacht und habe ihn innerlich milder entwickeln lassen und dann stand er immer irgend oder sehr oft einer wirklich dunklen Macht gegenüber. Und ich habe gesagt, dann machen Sie doch Folgendes. Öffnen Sie Ihr Herz, lassen Ihr geöffnetes Herz in Ihre Hand gleiten und dann strecken Sie diesem Dunklen die Hand entgegen. Und er hat es gemacht und das Dunkle war weg. Es hat es nicht genommen, sondern es hat sich verwandelt. Es hat sich nicht gewehrt, war du Böses, du bist mir fremd, sondern das Dunkle ist aufgegangen und angenommen worden von der hellen Seite. So einfach ist das, weil auch das Allerdunkelste weiß um dieses Licht. Wenn das Licht bewusst ist, dass es nicht ein sentimentales Zeug, Gequatsche wird, wenn es wirklich erlebt wird, dann weiß es um das Dunkle. Aber sehr viele esoterische Leute oder glauben esoterisch zu sein, die reden dann plappern dahin über das Licht und sind weit weg davon, weil sie dann sofort die anderen niedermachen, die nicht an das Licht glauben. Also so geht's nicht. Und es geht wirklich darum, im Namen des Lichtes ins Dunkle zu schauen und dem Dunklen einen Platz zu geben. Ich habe das auch genannt, wir laden den Teufel an unseren Tisch. Also einfach, ja, das gibt es auch. Weil wenn wir es verdrängen, werden es, tiefenpsychologisch gesehen, riesige Schatten, die wir nicht mehr beherrschen können, weil wir sie verdrängen, die wachsen und wachsen. Wenn wir sie einladen, mit uns zu sein, dann kommen sie in diesen Zustand, wie schön, ich darf im Licht auftauchen. Und dann ändern sie sich. Wie geht man dann um mit Menschen, die foltern und töten und hassen? Ich weiß, dass diese Menschen genauso sehnsüchtig sind nach dem Licht, aber sie haben den Weg dorthin nicht. Sie haben ihn vergessen und wollen ihn auch nicht gehen, weil das würde sehr viel von ihnen verlangen.
Heute spricht in den Gedanken Christel Lieben, systemische Therapeutin, Supervisorin und Coach.
Es war mir ein Leben lang wichtig und ich habe alles dazu getan, was in meinen Möglichkeiten war, dass die Gegensätze zueinander finden und ein Ganzes werden. Und nur dann heilt etwas auch, wobei die Gegensätze ja spannend sind. Und sie sollen auch nicht einschmelzen, sondern sie sollen nur miteinander existieren, weil wir sonst uns spalten in irgendeiner Weise. Das wird abgespalten, das nehme ich an. Und mir geht es wirklich um die Ganzheit von unserem Bewusstsein, von unserer Weltsicht auch. Wenn wir jetzt in die Welt schauen, dann tun wir nichts anderes, als über alle schimpfen. Und das teilt auch, nicht? Also das sind alles Menschen, die jetzt aktiv sind, die in ihrer Not und in ihrer Hilflosigkeit und in ihrem Gedrängtwerden bestimmte Richtungen einschlagen mit Foltern und Schießen und Sprengen und so weiter. Aber es sind auch empfindende Menschen. Und auch sie gehören dazu. Und wenn man mit ihnen reden würde, dann würden die ganz anders sprechen als das, was sie tun. Sie müssen das tun, weil ihnen das jemand befohlen hat. Aber es sind Menschen, die sich nach der Liebe sehnen. Und das ist mir wichtig, weil dieses Miteinander und dieses ganz tiefe Ja zu allem, was es gibt, ist für mich die heilendste Kraft. Weil die Ganzheit, es geht um die Ganzheit, dass nichts abgespalten, nichts verdrängt wird. Und mich reizt das dann immer, wenn jemand sagt, ja, alles ist so gut, aber diese Menschen verstehen das nicht und so weiter. Schon ist die Spaltung da. Jeder kann etwas verstehen, früher oder später. Und es hat vielleicht auch Sinn, wenn er es nicht versteht. Aber es gehört, dieser Mensch gehört dazu. Die Arbeit an sich macht mir unglaubliche Freude, wirklich unglaublich. Und mir ist einmal etwas passiert, was sehr plastisch ist. Ich habe eine Klientin gehabt, sie war sehr verstört vom Wesen her. Ich habe mir gedacht, da komme ich nie durch, also das geht überhaupt nicht und wie mache ich das und so. Und dann im Lauf der Stunde ist sie aber aufgegangen und hat anderes dazugenommen und war bereit, in Richtung Heilung zu gehen. Ob sie dann da hingegangen ist, weiß ich nicht, aber sie hat ganz anders agiert, sie hat viel verstanden und es war eine gute Abschlussszene dann. Oder ich habe gewusst, der geht es gut, wenn sie weggeht und sie hat Neues für sich entdeckt. Und dann kommt sie zum Zahlen und ich ziehe mein Geldbeutel heraus, nehme einen Schein heraus, schaue mich an, dann bin ich völlig deppert. Ich zahle ihr, weil sie jetzt alles verstanden hat. Also so ist es mir gegangen. ich war ihr so dankbar, dass ich versucht habe, ihr zu zahlen. Dann habe ich das schnell weggepackt und habe ihr Geld genommen. Aber auch in der Praxis, ich mache es so wahnsinnig gern. Ich liebe Menschen und die Vielfalt des Menschen und diese unfassbar berührenden Innerbewegung jedes Einzelnen, der unterwegs ist. Dieser Mut auch, durch Krisen zu gehen oder etwas auszuhalten, das begleite ich wahnsinnig gern. Es berührt mich, es freut mich und ich genieße meine Praxis als Raum. Ich bin so gern dort und ich bin so gern zu Hause. Also ich bin überall gern, wo mir Menschen begegnen. Auch ich bin auch gern allein, das muss ich schon sagen. Ich brauche auch allein sein. Also meine Kraft kommt eigentlich aus der Freude am Leben und auch ist es mir wichtig, streckenweise wirklich allein sein zu dürfen. Und dann rede ich mit mir und der Welt ganz anders und kann tiefer eintauchen in Themen, die mich vielleicht tagsüber bewegen und nicht lösbar sind, so im Trubel des Tages. Und dann bin ich im Jahr 72 einem wunderbaren Zen-Meister begegnen, dem Nagaya Roshi und dann dem Pater LaSalle. Und seit damals praktiziere ich Zen. Und Zen ist in seiner Haltung und in seinem Zugang zur Welt meine Heimat geworden. Wirklich meine Heimat. Und die Lehrer, die ich gehabt habe, sie haben keine großen Vorträge gehalten, aber sie waren wie in der Art, wie sie da waren, unglaublich lehrreich und hilfreich in einer Weise. Wie ich begonnen habe zu meditieren, nach einiger Zeit war es, wie wenn ich ein Tragflügelboot hätte, aus dem Schlamm und Wasser auftauche und in die blaue Luft gehe und dort bin ich frei, weil ich in der Meditation mich als Teil des Ganzen fühlen kann. Ich habe auch ein Korn, wo das drinnen steht oder gesagt wird. Und es vergoldet mir oft einen ganzen Tag oder einen Abend oder wie auch immer. Ich tauche da in eine Heimat ein, die entstanden ist in all den Jahren. Ich bin nach einem Herzeingriff am Land gewesen, in einem herrlichen Bauernhaus und bin im Bett gelegen und habe mir gedacht, mein Gott, jetzt muss ich mir schon im Herzen herumstirlen lassen. Wo bin ich hingekommen? Da muss ich was ändern. Und dann kam die Idee, das Herz ist ja jetzt sozusagen mein Hauptorgan vom Gefühl her, also gehe ich ins Herz hinein. Und von dort weg möchte ich arbeiten. Dann habe ich mir Leute hergeholt, innerlich, die in schrecklichen Situationen sind. Und ich habe mich fantasiert neben sie. Und dann habe ich mir gedacht, so, und wenn ich jetzt da ins Mitleid gehe oder ins Mitgefühl, das kann es nicht sein. und habe das Mitgefühl weggelassen, für mich erstmalig, und mir vorgestellt, dass ich da bin, aber in einer anderen Haltung, die vielleicht hilft. Wenn jemand kommt und leidet und ich komme mit dem Mitgefühl zu ihm oder zu ihr, dann bin ich in einer hierarchischen Situation. Ich bin oben, die hilft, und der andere ist klein und unten und braucht was. Und das ist nicht gut, um Themen aufzuarbeiten. Es darf nicht hierarchisch sein. Wir kommen alle aus derselben Quelle. Daher sind wir gleich groß. Und wenn jemand leidet, dann wird er nicht kleiner, sondern nur ist er in einer anderen Verfassung. Ich bin dann in Wien gewesen, in meiner Praxis, und da kam eine Dame mit einer akuten Krebsdiagnose, einer ziemlich schlimmen. Und ich habe sie reden lassen, und es ist wichtig am Anfang, das Mitgefühl im Raum zu lassen, denn das Leid muss gesehen sein und gewürdigt werden. Und dann habe ich umgeschaltet innerlich in die Liebe zu dieser Frau, die jetzt eine Aufgabe vor sich hat, durch eine ganz schwere Krise zu gehen. Also braucht sie die Liebe. Und dann habe ich die Liebe hingeschickt. Und damit habe ich eine andere Stimme, einen anderen Atem gehabt. Es wurde anders im Raum. Und dann habe ich die Frage gestellt, und was ist das Geschenk dieser Diagnose? Und dann hat sich die Frau aufgesetzt, hat mich angeschaut, hat mich angelächelt und konnte fließend die Geschenke benennen. Und dann haben wir an den Geschenken gearbeitet. Und damit habe ich frei von Mitgefühl sie in Liebe begleitet. Und sie ist groß geblieben von Anfang bis zum Ende. Und wir beide haben uns genährt aus der Quelle. Und daher ist es mir ganz wichtig, wenn jemand im Leid kommt, natürlich teilzuhaben an diesem akuten Leid. Und dann diesen Umschalteffekt zu machen, den müssen wir auch in uns machen. Diese Frau hat genau das Richtige gemacht. Sie hat sich aufgerichtet. Sie ist nicht mehr die kleine Arme. Es geht darum, in tiefem Respekt den anderen zu begleiten, mit der Liebe, die überall anwesend ist, alles trägt, und man kann ihr alles übergeben. Und so habe ich dann mit dieser Frau geredet. Und wir haben das auch im Detail uns angeschaut, wie ist es, wenn sie der Liebe ihr Leid oder ihre Krankheit übergibt. Sie ist gesund geworden im Übrigen und hat mir einen Blumenstock geschenkt, den ich immer noch habe. Und das ist Jahre her. Und sie hat mir Kresse oder so, irgendein Kraut für den Garten. Und dieses Kraut steht immer noch in meinem Garten. Ah ja, Zitronenmelisse. So, Zitronenmelisse hat sie mir geschenkt. Und diese Zitronenmelisse ist groß und wunderbar geworden. Und sie hat überlebt. Also das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ich habe diesen Begriff, die Liebe frei von Mitgefühl, langsam und behutsam verwendet in Kreisen, in bestimmten Kreisen. Manche haben geglaubt, ich bin verrückt. Und seltsamerweise haben viele das Wort Liebe nicht gehört, sondern nur ohne Mitgefühl. Und es ist ganz wichtig zu sagen, die Liebe ohne Mitgefühl oder die Liebe frei von Mitgefühl. Wenn man sich das vorstellt und hört, ich bin ohne Geld oder ich bin frei von Geld. Das hat also große Empörung ausgelöst, immer wieder. Bei Priestern, bei frommen Menschen, bei Kollegen, die glauben, ich bin deppert geworden. Und es war mir ganz egal, denn ich habe gewusst, für mich gilt es. Um es klar zu machen, habe ich mir eine Übung ausgedacht. Und die ist folgendermaßen. Sie setzen sich hin, in Ruhe, atmen ruhig und gehen in Kontakt mit ihrem Herzen. Und dann lassen sie vor ihren inneren Augen einen Menschen auftauchen, der oder die sehr leidet. Und jetzt sammeln sie ihr ganzes Mitgefühl in ihrem Herzen und schicken zu diesem Menschen ihr ganzes Mitgefühl und beobachten gleichzeitig, wie es diesem Menschen geht und wie es ihnen dabei geht. Und sie werden wahrscheinlich oder vielleicht eine Überraschung haben. Der Empfänger oder die Empfängerin schaut nicht wirklich glücklich. Und dann atmen sie das Mitgefühl aus und füllen ihr Herz mit Liebe. Und dann schicken sie diese Liebe zu dem anderen Menschen. Und die fließt in einem warmen Strom aus ihrem Herzen zu dem anderen Menschen. Und plötzlich richtet sich der andere Mensch auf, lächelt vielleicht oder bewegt sich gut und zeigt, dass er auf dem Weg der Heilung ist, er oder sie. Und ihnen geht's gut, weil wenn sie sich in der Liebe baden, sich selber, und dann den Strom hinüberschicken, ganz reich aus ihrem Herzen, dann sind sie genauso genährt wie der andere. Und wenn das vorbei ist, dann überlegen sie in Ruhe, was war ihnen lieber, Mitgefühl oder Liebe? Um die Liebe frei von Mitgefühl ganz und gar anzunehmen, dann geht es darum, sich von Begriffen und Vorstellungen zu lösen und es nur zu probieren, wie fühle ich mich in dem einen Fall mit dem Mitgefühl und im anderen Fall mit der Liebe, wer bin ich dann und wer ist der andere und wo ist der andere oder die andere. Und dann langsam begreift man und spürt, dass die Liebe, die zwischen uns ist dann, zwischen unseren Klienten und uns, uns allen sehr gut tut. Rilke ist mir seit vielen Jahren ein Dialogpartner. Und zwar deswegen, weil er imstande ist, mit unglaublichen Wortkompositionen etwas auszudrücken, was man eigentlich nicht ausdrücken kann. Und trotzdem trifft er ins Schwarze damit. Das ist so beeindruckend und so berührend. Und ich verwende jetzt zwei Rilke-Gedichte für meine Seminare. Und immer wieder ist es wunderbar, was Rilke-Worte können. Und ich habe es dann ausgeschrieben, zwei Gedichte. Das eine ist der Schauende, das andere ist Gott spricht zu jedem nur, ehe er ihn macht. Dann geht er schweigend mit ihm aus der Nacht. Aber die Worte, ehe er beginnt, diese wolkigen Worte sind. Von deinen Sinnen hinausgesandt, geh bis an deiner Sehnsucht Rand. Wenn man in diese Seminare geht, dann ist es wichtig, das Gedicht vorher zu lesen. Und dort, wo Schmerz entsteht oder Trauer oder irgendwelche Gefühlsreaktionen sind, diese Stelle hat mit uns zu tun. Und mit der arbeite ich dann in der Aufstellung. Das heißt, ich stelle das Thema auf oder meine Klienten stellen das Thema auf und dann die Rilke-Worte dazu, die dann praktisch das Gefäß dieses Themas werden. Denn das Thema muss sich nicht verleppern und verbreiten, sondern diese Worte, die aus dem Rilke-Gedicht schmerzhaft erlebt werden, sind das Gefäß und die Heilung. Weil wenn das aufgestellt wird und gespürt wird und dann integriert wird, in das Problemthema, das dann anders ausschaut und in die Lösung zu bringen ist, dann ist das ein wunderschöner heilender Prozess. Die Rilke-Worte bilden ein edles Gefäß, in dem dann das Thema reifen kann. Und das ist die schönste Arbeit, die ich mir vorstellen kann.
Je mehr man ins Dunkle taucht, umso mehr beginnt das Wissen um das Licht zu wirken. Das waren Gedanken und Anregungen von Christel Lieben. Die systemische Therapeutin, Supervisorin und Coach feiert am 19. Juni ihren 90. Geburtstag. Gestaltung dieser Gedankenausgabe: Ursula Scheidle. Nächsten Sonntag spricht in den Gedanken die Philosophin und Publizistin Nathalie Knapp um 9:05 Uhr in Ö1.